Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Im Internet wird schon wild spekuliert. Waren es radikale Verschwörungsmythologen oder Linksextreme oder vielleicht auch Islamisten oder war es ein Irrer? Klar ist bisher nur, auf der Berliner Museumsinsel ist es am Tag der Deutschen Einheit zum wohl umfangreichsten Fall von Vandalismus in der Geschichte der staatlichen Museen gekommen. Beschädigt wurden Exponate im Pergamonmuseum, im Neuen Museum und in der Alten Nationalgalerie. Am frühen Nachmittag gab es eine Pressekonferenz, auf der deutlich wurde, wie sehr die Tat schockiert hat.
Für uns Direktoren ist das eine sehr, sehr schmerzliche Erfahrung, mit der wir nicht gerechnet haben.
Das sagte Friederike Seyfried, die Direktorin der ägyptischen Sammlung, als die Presse über den Vorfall auf der Museumsinsel informiert wurde. 63 Objekte sind es, die am 3. Oktober mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt und beschädigt wurden. Unter ihnen Skulpturen aus Stein, die nun dunkle Flecken zeigen. Diese versuchen Restauratoren nun zu entfernen, so Seyfried.
Wir haben Erste-Hilfemaßnahmen eingeleitet, wir haben Analysen, wir haben ein Prozedere entwickelt. Wir haben auch sehr positive Ergebnisse schon erzielt, aber bis zur vollkommenen Wiedergutmachung braucht es einfach noch ein bisschen Zeit.
Der Schaden lasse sich noch nicht abschließend beziffern. Dass die Öffentlichkeit erst jetzt, gut zwei Wochen nach der Tat, von dem Vorfall erfährt, begründet Carsten Pfohl vom Landeskriminalamt unter anderem damit, dass erst die privaten Leihgeber der Exponate informiert wurden und auch die Sichtung des Materials aus Überwachungskameras hätte sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Doch auch da keine Hinweise auf den oder die Täter.
Die Problematik ist natürlich, dass es sich um eine farblose Flüssigkeit handelt, die ausgebracht wurde. Und sie werden im Zweifel aus einer Überwachungskamera, die in der Decke angebracht ist, wenn nicht jemand, ich sage jetzt mal sehr salopp, mit einer Wasserpistole spritzt und sie das sehen, sondern in einer Art und Weise verdeckt etwas ausbringen, dann werden sie möglicherweise auch auf der Kamera nicht sehen, dass da eine Flüssigkeit auf dem Boden oder auf einem Objekt ist.
Am 3. Oktober waren über 3000 Besucher in den Ausstellungen auf der Museumsinsel. Zwei Drittel davon sind trotz Corona-Maßnahmen nicht namentlich erfasst worden. Über Täter und Motiv lässt sich somit bisher nur spekulieren. Die Polizei sucht noch immer Zeugen unter den Besuchern am 3. Oktober, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Rätselhafte Anschläge also auf der Berliner Museumsinsel. RBB-Reporterin Helena Dehler fasste den Stand der Dinge zusammen. Die Zügel werden wieder angezogen in der Corona-Pandemie. Es gibt im ganzen Land schärfere Beschränkungen, denn die Infektionszahlen steigen und die Sorge geht um, dass die Lage in Krankenhäusern und Altenheimen aus dem Ruder laufen könnte. In Brandenburg ist der Landkreis Spree-Neiße jetzt Risikogebiet und in Berlin werden zum Wochenende die Regeln strenger. In mehreren belebten Straßen gilt dann auch draußen Maskenpflicht. Aus der Inforadio-Redaktion Werner Schoninger dazu.
Der Lockdown stehe in Berlin quasi vor der Tür, erklärte Gesundheitssenatorin Kalajdzic am Morgen im Inforadio. Denn die Stadt habe kaum noch Möglichkeiten, über die jüngst beschlossenen Maßnahmen hinaus das Infektionsgeschehen zu beeinflussen.
Das Infektionsgeschehen ist diffus, ist nicht mehr Ausbrüchen eindeutig zuzuordnen, nur noch 8%. Sprich, uns bleibt nichts anderes übrig, als die allgemeinen Regeln hier stärker durchzusetzen. Das heißt, die Kontakte reduzieren, minimieren auf das Nötigste. Das heißt, Mund-Nasen-Bedeckung tragen und auch Abstand halten. Ehrlich gesagt, darüber hinaus haben wir gar nicht so viele Mittel, dann bleibt nur noch ein Lockdown.
Ab Samstag gilt in belebten Einkaufsstraßen Berlins auch im Freien die Pflicht, eine Maske zu tragen. Unterstützung kommt von Berlins Ärztekammerpräsident Jonitz. Er nannte die strengen Regeln sinnvoll.
In den Krankenhäusern ist es so, dass die Reserve an Intensivbetten, die wir eingerichtet haben, mittlerweile langsam voll läuft. Also wir sind schon dabei, in der Weiterverlegung von Patienten hier Krankenhäuser der sogenannten zweiten und dritten Stufe entsprechend mit einzubeziehen, um tatsächlich für die schwerstkranken Corona-Patienten eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Also da ist es offenkundig, dass die Welle da ist.
Im Inforadio sagte er, schließlich brauche das Virus Kontakte unter Menschen. Daher müssten nun die Zügel straffer gezogen werden.
Und das werden wir auch alle spüren. Die ersten Seniorenheime zum Beispiel schließen jetzt schon ihre Stationen für Besucher, Werner Schoninger informierte. Die Regeln werden also schärfer. Ein neuer Lockdown ist möglich. Zunächst aber wird es ab dem Wochenende in 10 belebten Berliner Straßen eine Maskenpflicht geben und neue Regeln, ab wann auch drinnen Masken zu tragen sind und wie groß Gruppen sein dürfen. Blickt man da eigentlich noch durch als normaler Bürger? In der Friedrichshagener Böllsche Straße zum Beispiel sieht es so aus, als würde die Maskenpflicht jetzt schon gelten, hat Inforadio-Reporter Nico Hecht miterlebt.
Auf der Friedrichshagener Einkaufsmeile trägt sogar die Mehrheit der Passanten schon Maske. Dass das so noch gar nicht Pflicht ist, weiß hier auch so mancher gar nicht. Auch Verkäuferin Gabriela Gräber nicht.
Ach, ab Samstag, ich habe jetzt nämlich das auch nicht so richtig kapiert.
Ihre Kundin Ilse Wieck kommt dazu und fragt, warum sie mit der Maske auch warten sollte, bis das Ordnungsamt die Tragepflicht kontrolliert.
Ich sehe, dass ich mich schützen muss, dass ich andere auch nicht anstecke, falls ich irgendwas haben sollte. Ich vermeide große Ansammlungen, gehe nicht zu feiern, also was soll's.
Wenn doch alle so vorsichtig sein würden, meint Gertraud Wendner. Woher die jetzt hohen Infektionszahlen kommen, sei doch klar. Und nun müssten auch die Disziplinierten darunter leiden, dass andere die Schutzregeln nicht einhalten würden.
Ich bin sauer auf die jungen Leute, wenn sie einfach nicht feiern, verzichten wollen. Das ist nicht lebensnotwendig.
Die Jugend und ihre Feierwut seien schuld. Sehen hier aber längst nicht alle so.
Das finde ich schwierig, weil ich glaube nicht daran, dass junge Leute das Problem sind.
Sagt Ida Herbst und zeigt quer über die Böllsche Straße.
Und wenn Sie sich hier umgucken, dann sind es also gerade auch die Älteren und ganz normale Menschen, die es nicht so gut aushalten können, bestimmte Regeln jetzt einfach mal durchzuhalten.
Jetzt heißt es einfach mal mitmachen, bevor wir alle wieder im Lockdown sitzen und nicht zur Arbeit können, meint Ida Herbst. Andere sagen aber auch, das wäre doch gar nicht mehr abzuwenden. Für die Händler auf der Böllsche Straße aber wäre ein neuer Lockdown eine Horrorvorstellung, sagt Verkäuferin Gabriela Gräber in einer Modeboutique. Auch ein Ausstand von nur 2 Wochen. Bitte nicht, sagt sie.
Können wir nicht mehr überstehen. Die Chefin musste ja schon an ihre Ersparnisse ran. Also noch ein Lockdown, dann können wir uns alle erschießen, auf Deutsch gesagt. Weil da ist die Wirtschaft völlig hinüber.
Angst der Händler in der Böllsche Straße vor einem neuen Lockdown, verbunden mit dem Appell, sich an die schärferen Regeln zu halten. Nico Hecht hat sich für uns umgehört. Einen Tag vor Beginn der finalen Tarifverhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi nochmal gezeigt, dass die Beschäftigten hinter den Forderungen stehen. In Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und in Brandenburg gab es Warnstreiks in Stadtverwaltungen, Kitas und Entsorgungsbetrieben. In Brandenburg gab es auch noch eine zentrale Kundgebung auf dem Potsdamer Luisenplatz. Mehr dazu von rbb-Reporter Oliver Schorsch aus Potsdam.
Zum Potsdamer Luisenplatz kamen nur etwa 100 Beschäftigte, doch gestreikt wird in fast allen Landkreisen, sagte die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin Kühnemann. Das Angebot der Arbeitgeber, die Löhne im kommenden März zunächst nur um 1% und mindestens 30 Euro zu erhöhen, empfänden die Beschäftigten als reine Provokation, so Kühnemann.
Die Pandemieprämie, da fordern wir eine ganz andere Summe, als die Arbeitgeber gerade vorschlagen. Für den Krankenhausbereich desaströs das Angebot. Und wir haben 6 Monate Laufzeit, wo nichts gezahlt wird in diesem Angebot. Und dazu kommt noch, die Arbeitgeber wollen an die Eingruppierung ran. Das heißt, generell sollen die Kolleginnen und Kollegen schlechter eingruppiert werden, das heißt, schlechter bezahlt werden. Und das können wir auf keinen Fall zulassen.
Ein Mitarbeiter der Potsdamer Stadtreinigung Stepp, der anonym bleiben möchte, sagte, er verdiene 1.600 Euro netto und könne davon in Potsdam nur mit Hilfe von Krediten ein ordentliches Leben führen. Silke Liebert, eine bei der Stadt Falkensee angestellte Kita-Leiterin, sagte, sie könne sich längere Streiks vorstellen, wenn das Angebot der Arbeitgeber nicht deutlich nachgebessert werde.
Frust also bei Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes einen Tag vor der vielleicht entscheidenden Runde in den Tarifverhandlungen. Aus Potsdam die Informationen von Oliver Schorsch. Berlin braucht neue Busse, und zwar viele, denn die jetzige BVG-Flotte bricht langsam aber sicher zusammen. Auf den Betriebshöfen stapeln sich die kaputten großen Gelben vor den Werkstätten und dann kommt auch noch die höhere Nachfrage der Passagiere dazu. Jetzt wurden die neuen Doppeldecker vorgestellt. Die Fahrgäste können sich auf einige Neuerungen freuen, Ladebuchsen zum Beispiel. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel hat sich zusammen mit der neuen BVG-Chefin die neuen Busse angeschaut.
Im Hintergrund, die 2 nagelneuen großen Gelben, tritt Eva Kreinkamp ans Rednerpult in der großen Werkshalle und zeigt sich sichtlich zufrieden mit Ort und Anlass.
Das ist mir eine große Freude, weil es ist tatsächlich mein erster großer Auftritt. Und den mit diesem Doppeldeckerbussen zu verbinden, ist schon echt eine ziemlich coole Sache.
Seit 3 Wochen ist Kreinkamp nun die neue Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe. Ein Job, der prestigeträchtig ist, denn immerhin ist es eines der größten Nahverkehrsunternehmen Europas, das in Nicht-Corona-Zeiten mehr als 1 Milliarde Fahrgäste pro Jahr befördert. Jetzt ist alles etwas komplizierter, aber Kreinkamp sieht darin auch eine Chance für Innovationen. Vor allem aber erinnert sie die gern meckerfreudigen Berlinerinnen und Berliner daran, daran, dass das Berliner Nahverkehrssystem sich im internationalen Vergleich nicht verstecken muss, trotz mancher Probleme.
Die Menschen, die aus anderen Erdteilen kommen, kommen hierhin und sagen, das ist super und das funktioniert, das kracht nicht zusammen und das bietet wirklich guten Service, gute Taktung an. Das kann alles besser werden, aber die Grundlage ist wirklich gut.
Fürs Besserwerden sollen nun unter anderem die neuen Doppeldeckerbusse sorgen, die nach und nach neu ins System kommen. 200 sollen es insgesamt bis Ende 2022 sein. Erstmal sind es 2 Fahrzeuge zum Testen. Gebaut hat sie das britische Unternehmen Alexander Dennis, das nach eigenen Angaben weltweit führender Hersteller von Linien-Doppeldeckern ist. Dessen Sprecher, Stefan Baguette, preist die Vorzüge der neuen Busse an.
Für die Fahrgäste haben wir die Stehhöhe im Unterdeck verbessert und vor dem Aufstieg über die Treppen gibt ein Monitor schon Ausblick darauf, wie viele Plätze oben noch frei sind. USB-Steckdosen sind an allen Sitzen inklusive und die Innenbeleuchtung passt sich jetzt im Farbton der Außentemperatur an und verbessert damit das Fahrgefühl.
Einer der beiden Prototypen wird ab November auf der Linie 100 im Regelbetrieb eingesetzt, der andere ohne Fahrgäste intensiv geprüft. Und die neue Chefin? Wird in den nächsten Wochen und Monaten weiter rumkommen, alle Betriebshöfe und Werkstätten besuchen und das alles mit den Öffentlichen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, in der Stadt mit Bus und Bahn unterwegs zu sein.
Tja, das macht ja auch Sinn. Als BVG-Chefin hat die Vorgängerin auch so gemacht. Thorsten Gabriel informierte. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch unter inforadio.de.
Inforadio Podcast.